Weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt, der auch ein Bericht ist, jetzt nicht im Hinblick auf das Gesetz, sondern jetzt tatsächlich auch im Hinblick auf Veränderungen, die auch von Ihnen mit beschlossen wurden, also über die Erziehungs- und Familienberatung in der Stadt Freiburg. Frau Ebel, kommen Sie gerne jetzt schon zu uns. Das haben Sie auch in der Drucksache, haben Sie hier den Sachstand dargelegt bekommen, hier mit ein bisschen mehr Zahlen, weil es eben ein Sachstandsbericht ist. Aber ich übergebe jetzt sehr gerne, Frau Ebel, an Sie das Wort, uns einzuführen, wo wir stehen und wo es hingeht.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Erziehungs- und Familienberatung hat diese Runde zuletzt bei den Beratungen zum letzten Haushalt beschäftigt, wo eben verschiedene Maßnahmen beschlossen wurden, wie die Finanzierung der Familienberatung und der Schwangerenberatung und auch der Ausbau der Erziehungsberatung. Des Weiteren wurde beschlossen, dass sich eine Fach-AG gründet, der Erziehungs- und Familienberatung stellen, und über die Arbeit dieser Arbeitsgruppe werde ich hier im Wesentlichen heute berichten dürfen. Sozusagen die Beschlüsse des letzten Doppelhaushaltes abzuschließen, den Bericht darüber, kann ich Ihnen auch mitteilen, wie der Ausbau der Erziehungsberatung erfolgt ist, in zwei Schritten, so wie es beschlossen wurde, mit einem Gesamtvolumen von 2,95 Vollzeitäquivalenten, also fast 3 Stellen. Wir haben diese Stellen durch ein Interessensbekundungsverfahren innerhalb der Erziehungsberatungsstellen der freien Trägerschaft besetzen können, und 2 Beratungsstellen konnten ihr Personal deutlich aufstocken. Das eine ist die Beratungsstelle, die psychosoziale Beratungsstelle von Bildung und Leben. Die konnte ihren Personalbestand durch diese Aufstockung von 1,0 auf 2,2 Stellen aufstocken. Und das zweite ist die Erziehungsberatungsstelle des Jugendhilfswerks, die den Personalbestand von einer halben Stelle auf 2,2 Stellen jetzt erhöhen konnte. Und beide sind sehr froh, weil man kann sich vorstellen, die Personalbudgets in diesen Stellen waren relativ sehr klein für die umfassende Arbeit in der Erziehungsberatung, sodass wir da jetzt auch eine wesentlich bessere Grundlage haben. Nun zur Facharbeitsgruppe. In dieser Facharbeitsgruppe beteiligen sich 7 Beratungsstellen von freien Trägern. Darunter sind 3 Erziehungsberatungsstellen, die 2 genannten, und auch das pädagogische Zentrum und 3 Beratungsstellen der Familienberatung, die meistens auch noch andere Arbeitsfelder innehaben, wie zum Beispiel Schwangerenberatung oder Ehe- und Familienberatung. Von der Stadt Freiburg und eine Stelle, eben die psychosoziale Beratungsstelle, ist in beiden Arbeitsfeldern tätig, sowohl in der Familienberatung als auch in der Erziehungsberatung. Von der Stadt Freiburg ist die psychologische Beratungsstelle der Stadt vertreten natürlich und auch der kommunale Sozialdienst. In unserem beigefügten Bericht können Sie entnehmen, dass 3 Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum die Arbeitsgruppe beschäftigt haben. Zunächst mal haben wir das Vorhaben, was schon während des vorausgehenden Entwicklungsprozesses stattgefunden hat, das Berichtswesen über die Beratungsleistungen weiterzuentwickeln. Und wir können mittlerweile über die Entwicklungen über verschiedene Jahre seit 2016 einen Überblick geben. Im Bereich der Familienberatung ist das im Moment quantitativ möglich, wobei auch da die Zahlen immer noch sich von Jahr zu Jahr weiter schärfen und die Entwicklung, die wir sehen können in der entsprechenden Übersicht, wo die Zahlen scheinbar sinken, die ist nicht einer zurückgehenden Nachfrage geschuldet, sondern einer genaueren Zuordnung dieser Beratungsprozesse aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern. In der Erziehungsberatung sehen wir einen weiteren Zuwachs, Und insgesamt können wir sagen, dass die Arbeit in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen sich immer weiter steigender Nachfrage erfreut. Aus den Beratungsstellen der Erziehungsberatung können wir auch noch genauere Erkenntnisse berichten über die erreichten Zielgruppen. So ist nach wie vor bei uns wie in allen Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, der Altersschwerpunkt das Grundschulalter zwischen 6 und 9 Jahren. Aber im Berichtszeitraum sehen wir doch eine starke Zunahme von Jugendlichen, die sich entweder alleine oder auch gemeinsam mit den Eltern an die Beratungsstelle wenden. Die Hintergründe werden wir auch gleich noch genauer besprechen. Wir sehen weiter in der Erziehungsberatung einen großen Anteil von Alleinerziehenden und von Menschen mit Migrationshintergrund und auch von Menschen, wo wir wissen, dass sie Sozialleistungen beziehen. Das wissen wir nicht von allen, weil wir nur die Dinge erfragen, die im Beratungszusammenhang wichtig sind. Die Anmeldegründe, da hat sich auch nicht viel verändert, aber die Themen verstärken sich. Familienkonflikte sind nach wie vor die Hauptanmeldegründe, weshalb sich Menschen an eine Beratungsstelle wenden. Und die tun das meistens, also viele tun es aus eigener Initiative, aber der größere Teil tut es auch auf Empfehlungen, zum Beispiel von Schulen, von Ärzten, von Kooperationspartnern oder Menschen, die mit den Kindern in Kontakt sind. Familienkonflikte rangieren nach wie vor ganz oben. Auch das klassische Thema Trennung und Scheidung der Familien, auch der Eltern, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber auch entwicklungsbezogene Fragen von Kindern und Jugendlichen sind ein Schwerpunkt, der auch weiter zunimmt. Soweit die Erkenntnisse aus unserem Berichtswesen. Der zweite inhaltliche Punkt, mit dem sich die Arbeitsgruppe natürlich intensiv beschäftigt hat, auch in der Folge von Corona, aber mittlerweile eben nicht nur durch Corona, ist die Zunahme von psychischen Belastungen bei Kindern, Jugendlichen und auch bei den Eltern. Wir sehen zunehmend Anmeldungen, die wo Ängste als Motivation genannt werden, schulvermeidendes Verhalten, erhöhter Medienkonsum, Probleme im Sozialverhalten bis hin zu Essstörungen und auch selbstverletzenden Verhaltensweisen. Und aus diesem Bereich sind auch die Jugendlichen, die sich selber an die Beratungsstelle melden, eine nicht ganz große, aber doch eine zunehmende Gruppe von Menschen, die sich an die Beratungsstelle wendet. Und was unsere Kollegen in den Beratungsstellen auch sehen, ist die Zunahme von behandlungsbedürftigen Störungen, wo wir mit unseren Mitteln in der Erziehungsberatung versuchen, durch frühe Interventionen möglichst eine Verschlimmerung der Problematik zu verhindern, aber es nicht immer können. Und Sie wissen, und das ist sicher hier auch schon öfter diskutiert worden, um die Not der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung, die sehen wir sowohl in den ambulanten als auch in den stationären Kontexten. Und das sind genau die Anschlusshilfen, die wir eigentlich bräuchten, wenn wir merken, unsere Mittel sind ausgeschöpft. Diese psychischen Belastungen, die schlagen sich auch nieder in einem doch deutlich steigenden Umfang, wie also die städtische Beratungsstelle und auch die frühen Hilfen werden da in Anspruch genommen für die Kinderschutzberatung von Fachkräften. Wir sehen dort wachsende Zahlen und wir sehen, dass vor allen Dingen Schulen und das freut uns sehr, auch der medizinische Bereich zunehmend von diesem Angebot Gebrauch macht, was in den früheren Jahren nicht im gleichen Umfang der Fall war. Das freut uns einerseits, andererseits ist es natürlich auch ein Zeichen der Belastungslagen, mit denen die medizinischen Einrichtungen zu tun haben und wo es eben häufig auch dann um die Frage geht, sind wir schon im Kinderschutz bezüglich der Fragestellungen, die Kinder und Jugendlichen betreffen. Das dritte Thema ist das Thema Trennungs- und Scheidungsberatung, ein Klassiker, das haben wir auch in den früheren Berichten immer wieder angesprochen. Wir sind im Berichtszeitraum dort jetzt wesentlich weitergekommen. Die Trennungs- und Scheidungsberatung, die ja in allen Beratungsstellen stattfindet, konzeptionell unter einem gemeinsamen Dach zu versammeln, nämlich dem Konzept Elternkonsens, das in Baden-Württemberg vor allen Dingen für die Betreuung von Familien, die in familiengerichtlichen Zusammenhang bezüglich Umgangs- und Sorgerechtsfragen sind, dafür gedacht ist, und die Zusammenarbeit auch der verschiedenen Akteure von Familiengericht, kommunalen Sozialdienst, aber auch eben den Beratungsstellen versucht zu befördern. In diesem Zusammenhang sind erstmal natürlich gemeinsame Ausrichtungen, wie gehen wir damit um, wenn Eltern sich auf Anraten des Familiengerichts an unsere Beratungsstellen wenden, wichtig, aber auch gewisse Abstimmungen, wie regeln wir am besten die Zusammenarbeit, eben wenn es dann darum geht, auch möglicherweise natürlich mit Einverständnis der Eltern Ergebnisse aus diesen Beratungsstellen, aus diesen Beratungsprozessen wieder zurück in das gerichtliche Verfahren zu melden. Ein dritter Teil dieser Befassung mit dem gemeinsamen Befassung mit dem Thema Trennungs- und Scheidungsberatung ist, dass auch unsere Öffentlichkeitsarbeit nochmal neu aufeinander abgestimmt worden ist und wir jetzt neue Informationsbroschüren, dabei haben wir uns interessiert, ich habe noch ein paar dabei, wo man sehr übersichtlich eben sehen kann, an wen kann ich mich wenden, wenn das Thema Familienkrise, Trennung oder Scheidung im Raum steht. Soweit der Bericht aus der Arbeitsgruppe.
Ganz herzlichen Dank, Frau Ebel. Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Thema. Wir haben direkt die erste Nachfrage von Herrn Rau.
Wer kommt zuerst?
Dankeschön. Sehr beeindruckend. Ich denke, Sie haben deutlich gemacht, wie wichtig und bedeutsam die ganze Orientierung an den jungen Menschen und ihren Familien mit Problemen ist, ist beeindruckend. Ich weiß nicht, wie Sie meine These beantworten würden, dass das nur die Spitze des Eisberges ist, die bei Ihnen landet, dass wir davon ausgehen müssen, dass ganz, ganz viele Menschen erst überhaupt nicht die Chance finden, zu Ihnen zu kommen. Die konkrete Frage wäre erstens, haben Sie schon Zahlen zu 2022, weil das andere waren ja noch Corona-beeinflusste Phasen, also 2022 wäre sehr spannend. Wichtig fände ich auch die Frage, wie viele Anfragen erhalten Sie überhaupt? Also Sie haben mal die Menschen, wenn ich es richtig sehe, aufgezeichnet, die von Ihnen beraten werden. Mich würde interessieren, was deckungsgleich ist mit Anfragen. Damit einhergehend, Frau Ebel, die Frage, wie lange dauert es denn, bis Menschen, die sich an Sie wenden, eine konkrete Beratung erhalten können? Also wie lange muss man warten? Und zu guter Letzt würde mich interessieren, ob es eine sozialräumliche Analyse gibt. Woher kommen die Kids, kommen die Familien, die bei Ihnen Beratung erhalten?
Vielen Dank. Dann Frau Federer gerne.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den Bericht. Das war ja, als die Umstellung stattgefunden hat, das war ja ein sehr aufwendiger Prozess, waren auch nicht alle so glücklich. Wie hat sich denn diese neue Struktur bewährt? Das wäre so meine Frage. Und dann auch zu diesem Thema, das beschreiben Sie ja auch in der Anlage, Scheidung im Training, dass es einfach doch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, sehr belastend eben auch oft für die Kinder. Dass Sie da vielleicht noch mal ein bisschen schildern, wie das vonstatten geht, wie lange diese Beratungsphasen auch gehen. Und ich erinnere mich, dass der Kinderschutzbund dazu auch mal ein ganz spezielles Verfahren vorgestellt hat, wie in diesen Trennungs- und Scheidungsverfahren so vorgegangen werden kann, dass die Kinder nicht so stark belastet sind. Vielleicht können Sie da auch was dazu. Ich habe den Namen jetzt vergessen.
Kinder aus der Klemme meinen Sie wahrscheinlich.
Ja, bitte.
Kinder aus der Klemme.
Ja, genau. Ja. ob das angewendet wird auch. Ich fand das damals sehr eindrücklich. Und Sie haben hier ja auch nochmal dargestellt, welche Beratungsstellen das im Wesentlichen sind. Jetzt sind da kirchliche, aber nur bestimmte kirchliche. Da fehlt zum Beispiel der ganze Bereich der muslimischen Community, sage ich mal. Also wie werden das gehandelt? Weil die haben ja sicherlich auch Beratungsbedarf und wollen vielleicht jetzt nicht unbedingt zu der katholischen Gesamtkirchengemeinde gehen. Aber auch da gab es ja eine Trennung oder eine Auflösung. Wie wird denn dann verfahren? Werden dann die Beratungs-, also die Stelleneinheiten automatisch dann weiter beim gleichen Träger verortet oder finden da Gespräche statt? Zu viel. Danke.
Vielen Dank. Ich habe eine weitere Wortmeldung von Herrn Mohlberg.
Ja, ich will ein bisschen so Dinge, die so an mich herangetragen worden sind von Eltern, Jugendlichen, die sozusagen in dem Bereich auch Problemlagen haben, hier schildern. Ich glaube, ein Problem taucht immer auf an Übergängen zwischen verschiedenen Hilfsangeboten oder auch zwischen der KJP und dann weiteren Hilfsangeboten. Da entstehen dann oft Wartezeiten, Leerläufe, die dann für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die belasteten Eltern sehr schwierig sind. Da, glaube ich, würden sich manche Eltern so ein bisschen wünschen, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden, auch weil oft dann viele bürokratische Prozesse einfach noch damit verbunden sind. Man sich auch die Sachen teilweise sehr mühsam, ich glaube, es gibt für alles Broschüren, aber dem ganzen Wust an Broschüren sich teilweise dann auch sehr schwierig oder sehr schlecht zurechtfindet. Und ich glaube, da würden sich viele wünschen, so eine Art Lotse, Lotsin, die sozusagen so einen Fall auch wirklich länger begleitet und auch immer wieder schaut, ist da jetzt was weitergegangen oder ist da was abgerissen? Herr Rausch hat ja gefragt nach den Dunkelziffern von Leuten, die sich gar nicht erst melden. Ich glaube, es fallen auch immer wieder Leute raus in dem Prozess, weil es für sie anstrengend ist und dann kommen vielleicht gute Phasen, dann kommen auch wieder schlimme Phasen plötzlich dazu. Das ist so ein Problembereich, auf den ich einfach hier mal hinweisen möchte und vielleicht haben Sie da Ideen oder Anmerkungen oder auch schon Verfahren dazu. Und ein anderer Punkt ist, weil es immer wieder kommt, dass sozusagen das Umland, also die beiden Landkreise um uns herum, natürlich auch immer auf unsere Hilfsangebote zugreifen, die wir sozusagen hier städtisch anbieten. Haben Sie da auch Zahlen oder sind es viele oder sind es wenige, sind es gar keine? Und tun auch die Umland-Landkreise ihren Teil dazu, dass es insgesamt in der Region ein gutes Angebot gibt?
Vielen Dank. Dann sehe ich im Moment keine weiteren Anmerkungen. Dann würde ich an Sie übergeben, Frau Ebel.
Die Zahlen von 2022 stellen wir gerade zusammen. Die kann ich Ihnen nicht berichten. Ich denke aber, dass sich die Tendenzen weiter, dass sie ähnlich sein werden. Wir waren auch überrascht, dass diese doch ständig steigenden Zahlen eben auch über diese beiden engeren Corona-Jahre zustande gekommen sind. Das kam sicher auch durch die Ausdifferenzierung der Angebote mit Telefon- und Videoberatung. In den Zahlen sind doch bestimmte Beratungen per Telefon. Wir stützen uns da in der Erziehungsberatung auf die gesetzliche Kinder- und Jugendhilfestatistik und da wurden bestimmte Beratungen noch nicht erfasst, die mittlerweile erfasst werden. Also von daher werden die Zahlen höher sein. Diese Zahlen bilden die absoluten Zahlen ab der Beratungsprozesse, die gelaufen sind. Die gehen von Einmalberatungen bis zu eben Beratungsprozessen. Die meisten Beratungen sind innerhalb von 10 Sitzungen abgeschlossen. Es gibt aber auch längere und es gibt auch Wiederkehrer, die immer wieder kommen. Oder die immer mal, öfter mal kommen, je nachdem, wie sich die Entwicklung in der Familie oder bei den Kindern gestaltet. Es sind ausschließlich Freiburger Bürgerinnen. Also da haben wir, achten wir genau darauf, dass die Zuordnung stimmt. Für den Bereich der Familienberatung, Erziehungsberatung wird auch vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald vorgehalten in den beiden Erziehungsberatungsstellen. Die Familienberatung, die wir ja separat fördern, in den bisher bestehenden Strukturen. Also diese Beratungsstellen, die gab es einfach bisher, die Trägerstrukturen, und die wurden nicht geändert jetzt durch dieses Verfahren, dass die Leistungen, die sie erbringen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, jetzt mit diesem letztjährlichen oder in der letzten Jugendhilfeausschuss beschlossenen Form gefördert werden. Freie Träger beraten konfessionsübergreifend, und wir haben zumindest in der Erziehungsberatung haben wir, sag ich mal, weltanschauungsneutrale Angebote in einem breiteren Umfang. Aber das ist natürlich eine historisch gewachsene Struktur, die wir haben hier in Freiburg. Wartezeiten, das ist ein schwieriges Thema. Die meisten, weil die Beratungsstellen, punktuell gibt es Beratungsstellen, die sagen, wir können im Moment gerade schlecht noch Menschen aufnehmen. Aber wir haben keine flächendeckende Überlastung, sodass man nirgends mehr einen Termin kriegt. Durch die Arbeitsgruppe ist es sehr stärker wird praktiziert, dass wir dann auf andere Beratungsstellen verweisen. Und das funktioniert in der Regel so, dass es innerhalb der ersten 4 Wochen einen ersten Kontakt geben kann. Das wird in den Beratungsstellen auch nach Dringlichkeit unterschieden. Also wir versuchen, dringende Anfragen auch schneller zu beantworten. Anfragen von Jugendlichen werden sofort beantwortet. Alle Beratungsstellen haben flexible Terminsysteme, offene Sprechstunden, Telefonzeiten, wo man direkt auch ad hoc mit Fachkräften in Kontakt treten kann. Natürlich erreichen wir nicht alle, aber ich denke, keine Hilfe erreicht alle Familien. Die Übergänge sind in der Tat ein Thema. Von Beratungsstellen ist mir das weniger bekannt. Es ist die Frage, in welche Hilfe soll dann eine Transformation, also eine Weiterleitung erfolgen? Und da ist das gesamte Kinder- und Jugendhilfespektrum gefragt. Wenn Familien oder Kinder und Jugendliche in der Klinik waren, dann ist die Frage, wie soll es weitergehen? Mit einer Beratung, in Klammern, das hören wir gar nicht so oft, dass die Familien zu uns geschickt werden. Was wir eher sehen, ist, dass sie in bestimmte Hilfen zur Erziehung geschickt werden, SPFH, je nachdem. Also da müsste man den Blick noch ein bisschen weiten. Ja, das waren Fragen. Sozialraumanalyse, haben wir jetzt keine spezifischen Daten. Aber was wir natürlich sagen können, wir haben ja auch zentrale und dezentrale Strukturen in den Beratungsstellen abgebildet. Die städtische Beratungsstelle ist ja an 3 Standorten vertreten und in 2 Standorten im Freiburger Westen. Und wir sehen schon natürlich, je enger die Verbindung ist zu den Schulen, zu den Kitas vor Ort, umso leichter klappt auch der Transfer. So. Aber jetzt richtig Zahlen, dass wir wirklich sagen können, bestimmte Bevölkerungsanteile aus Stadtteilen, das haben wir so nicht ausgewertet im Moment. Wie bewährt sich die neue Struktur? Ja, also ich meine, da müsste man auch die anderen Akteure fragen. Ich glaube, gut. Also ich denke, das ist ein neues Arbeiten. Wir sind natürlich jetzt viel systematischer unterwegs, was Berichtswesen anbelangt. Das ist auch manchmal mühsam. Aber gerade in Corona hat sich das schon gezeigt, dass wir in der Lage waren, innerhalb der Beratungsstellen schnell Vereinbarungen bezüglich einer Hotline zu treffen. Wir haben gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben jetzt den Flyer für die Trennungs- und Scheidungsberatung nochmal überarbeitet. Es gibt natürlich sehr, sehr viel zu tun. An bestimmten Stellen haben wir auch so einen gewissen Stau noch, wo man sagt, in anderen Arbeitsfeldern, da ist man einfach schon länger unterwegs in dieser koordinierten Form. Aber ich denke, wir tasten uns Schritt für Schritt nach vorne. Wichtig sind natürlich auch immer, wenn ich jetzt sage, es geht um ein Trennungsscheidungskonzept, dann ist natürlich, das ist im Prinzip Qualitätsentwicklung, die da gemeinsam betrieben wird. Wann beraten wir zum Beispiel Familien mit einem Beraterpaar? Wann versuchen wir das mit einem einzelnen Berater abzudecken, gerade im Trennungs- und Scheidungsbereich? Gerade bei Hochstrittigen ist das ein wichtiges Thema. Welche Kriterien haben wir da? Woran erkennen wir das? Also von daher sind es oft sehr komplexe Fragestellungen und jeder Beratungsstelle hat eine eigene Kultur, jeder Träger hat auch seine Kultur. Also von daher sind wir da in intensiven fachlichen Austausch. Die Trennungs- und Scheidungsprozesse laufen auch unterschiedlich. Wichtig ist vor allen Dingen in der Erziehungsberatung, dass wir sehr stark die Kinder und die Probleme der Kinder in den Blick nehmen, dass wir die Kinder sehen, dass es eventuell eigenständige Beratungen, Hilfen oder auch Diagnostik für die Kinder gibt, weil Auffälligkeiten der Kinder können im Zusammenhang mit den Familienkonflikten stehen, müssen es aber nicht. Es kann sein, dass es zusätzlich weitere Probleme gibt, originär in der Entwicklung des Kindes. Und die versuchen wir dann schon auch zu identifizieren und mit den Eltern gemeinsam einerseits an ihren Themen zu arbeiten, wie wollen wir unsere Elternschaft weiterleben, aber andererseits auch dafür sorgen, dass Kinder eventuell geeignete Unterstützung bekommen oder wir auch mit der Schule, mit der Kita nochmal ins Gespräch gehen, was es braucht, damit sie ihre eigene Entwicklung gut weiter fortsetzen können. Also es ist sehr individuell und wichtig ist, dass wir eben in der Erziehungsberatung auch mit dem entsprechenden Fachkräftehintergrund da sehr genau auf die Kinder gucken. Ja, ich weiß nicht, fehlt noch was Wichtiges?
Ich glaube, es war umfassend. Ich habe auch noch mal zwei weitere.
Ja, bitte.
Frau Carboni und Herr Mulbert mit einer Nachfrage.
Ja. Ja, vielen Dank. Einfach noch eine Verständnisfrage, bezugnehmend auf die Frage von meiner Kollegin Frau Federer. Sie haben ja geantwortet, dass es historisch gewachsen ist, warum es jetzt am Ende die Träger sind, die es sind, um es mal zu verkürzen. Könnte sich jetzt zum Beispiel der Sozialdienst muslimischer Frauen bei Ihnen bewerben und sagen, sie würden da auch gerne mit aufgenommen werden, weil sie auch Erziehungsarbeit machen? Oder wie müsste man sich das vorstellen? Weil sonst reproduziert man ja immer historisch gewachsene Strukturen, einfach nur im Verständnis her. Vielen Dank.
Gut, jetzt erstmal noch Herrn Mulberg und dann.
Ja, ich wollte nochmal nachfragen, wie Ihre Einschätzung ist zu so einem Lotsen oder System von Netzwerkpersonen, die einfach bestimmte Kinder, Familien einfach auch zwischen den verschiedenen Angeboten, Trägern oder auch wenn mal was abreißt, weiter begleiten. Also die so ein bisschen so eine Übersicht haben über sozusagen über diese ganzen Angebote und eben auch immer wieder mal ansprechbar sein könnten, wenn es irgendwo stockt oder sowas. Also das ist die Rückmeldung, die ich habe. Aus Bereich von betroffenen Eltern, dass ihnen so eine Person tatsächlich fehlt oder so ein Kreis von Personen, das würde eine nicht leisten können.
Vielen Dank. Wir wollen uns frei verwenden.
Grundsätzlich, man kann sich nicht bewerben, sondern man muss Träger, also anerkannter Träger der öffentlichen Jugendhilfe sein und für bestimmte Arbeitsfelder natürlich auch die Professionen haben. Und gerade im Bereich Erziehungs- und Familienberatung legen wir Wert oder Sie auch zu Recht auf multiprofessionelle Teams. Das haben wir Ihnen ja auch in der Drucksache, die Frau Ebel schon angesprochen hatte, als es um die Neuaufstellung der Finanzierung der Beratungsstellen ging, vorgestellt. Und das war auch beispielsweise im Rahmen der Interessenbekundung ein wichtiges Kriterium, dass die Beratungsstellen, die sich aus dem Budget, den Sie bzw. der Gemeinderat dann zur Verfügung gestellt haben, natürlich auch entsprechend qualifiziert haben mussten. Das heißt, ich brauche psychologische, sozialpädagogische und andere Kompetenzen noch, um überhaupt so eine Beratungsstelle zu machen und muss natürlich anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe sein. Und ansonsten haben wir kein Verteilbudget, sondern die Bezuschussung erfolgt anhand der von Ihnen vorgegebenen Kriterien. So. Und Lotsen, die Aufgaben, das kann ich vielleicht noch mal ergänzen, die die Erziehungsberatungsstellen oder auch die Familienberatungsstellen haben, das ist die Unterstützung, das ist ja auch im Gesetz so vorgesehen, beispielsweise Paragraph 28 der Familien in besonderen Lebenslagen. Aber das sind keine Lotsen, wie man sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen im Rahmen der frühen Hilfen gibt, also Babylotsenprojekte und alles Mögliche. Das ist nicht Aufgabe direkt dieser Beratungsstellen, sondern da braucht es dann andere Systeme und die Familien, die Unterstützung brauchen, das hat Frau Ebel ja auch dargestellt, können natürlich auch über einen längeren Zeitraum beraten und unterstützt werden, aber haben keine Lotsenfunktion.
Nochmal drücken, aber immer drücken und dann abschließend.
Wichtig sind für uns ist die Kooperation mit den Orten, an denen die Kinder und die Familien sowieso sind. Und da machen wir viel, aber da kann man natürlich immer viel mehr auch noch machen. Aber das ist eben auch begrenzt im Rahmen, wenn man überlegt, wie viele Kitas, wie viele Schulen es gibt. Die Schulsozialarbeit ist ein ganz wichtiger Ansprechpartner für uns, die Lotsenfunktionen wahrnehmen. So eigenständige Lotsen weiß ich jetzt gerade nicht. Also wir werden ja dann auch, es wird ja Lotsen geben, Integrationslotsen, vielleicht können die da zukünftig auch eine gewisse Rolle spielen. Aber wichtig ist, da wo die Kinder sind und die unterstützenden Einrichtungen, die müssen sich gut kennen und die müssen sich auch also voneinander wissen und die müssen auch ein bisschen wissen, wie kann es denn klappen, dass die Familien da auch ankommen. Also von der Idee, Mensch, es wäre gut, in die Beratungsstelle zu gehen, bis die Familie da ankommt oder der Jugendliche, das ist ein weiter Weg, aber wir sind da, wir werden oft angefragt, wir helfen dann auch, wir gehen in die Schulen, nehmen dort Kontakt auf, gehen in die Kitas und so weiter und so gelingt es in vielen Fällen doch ganz ordentlich. Aber wie gesagt, diese 1200 Familien, die wir jährlich betreuen, natürlich gibt es in Freiburg bestimmt noch ein paar, die auch noch gut bei uns untergekommen werden. Das können wir leider 100% können wir nicht alle erreichen. Das ist leider so.
Gut. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Frau Ebel, dass Sie uns das dargestellt haben und auch Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre so wichtige Arbeit.